Jetzt geht es um Derrick, um Aktenzeichen XY, um den Tatort. Es geht um die Geschichte der BRD, die sich auch in der Geschichte der großen Kultsendungen im Fernsehen spiegelt. BRD Noir, so nennen der Kulturwissenschaftler Philipp Felsch und der aktuelle deutsche Buchpreisgewinner Frank Witzel ihren Gesprächsband über die alte Bundesrepublik. Frank Witzel ist heute bei uns. BRD Noir, das ist natürlich eine Anspielung auf einen Begriff aus der Filmkritik, aus der Filmwelt. Da gibt es den Film Noir. Können Sie für uns vielleicht kurz zusammenfassen, welche Filme unter diesem Begriff Film Noir fallen?
Der Film Noir entstand in den 40er Jahren in den USA. Film Noir beschäftigt sich mit solchen Topoi wie dem Einbrechen des Unheimlichen in einen sehr geordneten Alltag oder in einen sehr geordneten Haushalt. Er unterscheidet sich auch vom üblichen Krimi dadurch, dass das Böse oft ganz woanders auftaucht, als man meint. Also diese üblichen Strukturen von hier ist der Verbrecher, dort ist der Polizist oder Detektiv, der gut ist, die werden hier durchbrochen, verändert, auf den Kopf gestellt oft. Man weiß am Schluss gar nicht mehr, wer ist gut und böse, und er beschäftigt sich tatsächlich mit dem Schicksal des Einzelnen, wie schwer es ist, doch aus dem Verbrechen zu entkommen oder dem Verbrechen zu entkommen.
Vielleicht ein, zwei große Beispiele für Film-Noir-Filme sind die.
Da fallen natürlich gleich diese Chandler-Verfilmungen ein. Hitchcock würde auch dazu zählen.
Und nun BRD Noir. Was hat denn die Bundesrepublik mit so einem Hitchcock-Film, mit dem Film Noir zu tun?
Es war ganz interessant, dass mich Philipp Felsch eigentlich darauf aufmerksam gemacht hat, dass in meinem Roman Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion sehr viele Verbrechen vorkommen, dass im Hintergrund immer Entführer da sind, Kindesentführer, Kindesmörder. Mir war das gar nicht so bewusst gewesen beim Schreiben. Er hat das praktisch für mich extrahiert und herausgearbeitet, und ich konnte dann sehen, dass tatsächlich das ein Subthema meines Romans ist, weil für mich gehört es einfach zum Alltag dazu. Ich bin in Wiesbaden aufgewachsen, und da gab es eine der ersten Kindesentführungen, das war Timo Rinnelt. Das Besondere war da, dass der Junge über 3 Jahre verschwunden war. Man dachte immer noch, er lebt. Die Eltern haben viel Geld bezahlt an irgendwelche Trittbrettfahrer, die sie weiter erpresst haben. In Wirklichkeit war der Junge gleich nach der Entführung getötet worden. Und es handelte sich auch, wie es ja oft ist, um einen Bekannten der Familie. Also es spielte sich alles im nahen Umfeld ab. 3 Jahre wurde der Junge gesucht, und in Wiesbaden war das doch sehr stark spürbar. Überall hingen Plakate, es gab Schaufensterpuppen von Kindern, die seine Kleider trugen. Und ich war in demselben Alter, und deswegen war Entführung für mich eine persönliche und auch tatsächliche Bedrohung, und das ist auch in meinen Roman eingeflossen.
Nun versuchen Sie, das zu erklären, ja, in dem Buch BRD Noir. Also die Geschichte der Bundesrepublik beginnt mit den Triebtätern, den Entführern der 50er, 60er Jahre. Sie haben gerade ein Beispiel dafür genannt. Es geschah am helllichten Tage. Das ist auch eine Verfilmung, die Sie sehr ausführlich besprechen in dem Buch. Dieser Dürrematt-Krimi, verfilmt mit Heinz Rühmann und Gerd Fröbe. Das ist für Sie auch eine große Metapher für diese Zeit. Warum?
In ganz vielerlei Hinsicht. Zum einen übernimmt dieser Film das Vokabular des Film Noir tatsächlich. Es sind Szenen, die erinnern einen sehr stark an amerikanische Filme. Dann geht es darum, dass hier zwei Schauspieler, die auch im Nationalsozialismus filmisch zumindest präsent waren, tätig waren, eine Art Verarbeitung darstellen, nämlich Heinz Rühmann, der Kommissar, gibt seinen Beruf auf, weil er einer Mutter versprochen hat, dass er den Mörder ihrer Tochter finden wird. Er scheitert im Roman Dürrenmatt, im Film gibt es eine Art Happy End, der Kindsmörder Gerd Fröbe wird gefasst, bevor er eine neue Tat begehen kann. Es ist interessanter im Grunde dieses Scheitern, was Dürrenmatt im Roman festhält, dass er dort in seiner Tankstelle, die er angemietet hat, um den Weg zu überwachen, wo der Mörder entlangkommen könnte, dass er dort altert und im Grunde zugrunde geht. Und ich oder auch Philipp Felsch, wir zusammen sehen eigentlich in diesem Film eine Metapher für das, was in der Zeit, den 50er Jahren, völlig verschwiegen wurde, nämlich die Verbrechen des Nationalsozialismus. Und man kommt eigentlich nicht umhin, wenn man diesen Film sieht, dort immer wieder Symbole zu entdecken, die auf den Nationalsozialismus hinweisen.
Also dass die heile Bergwelt zum einen als Kulisse, die Wirtschaftswunderjahre, die heile Welt, es geht aufwärts mit der Bundesrepublik und da taucht dann so ein Gerd Fröbe als Wiedergänger
gewissermaßen auf. Genau, es ist eine Form, dass er an etwas erinnert aus der Vergangenheit. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen, wie wurde damals damit umgegangen? Man kann das natürlich erst retrospektiv erkennen. In der Zeit selbst, das ist ja immer so bei Symbolen oder bei symbolhaften Handlungen, dass sie im Moment eigentlich realistisch erscheinen oder gar nicht auf ihre zweite Ebene hin überprüft werden. Und wir können uns das aber jetzt im Nachhinein anschauen, dass es eine gewisse Faszination mit den Verbrechen gab. Und dass diese Faszination, das wäre jetzt unsere These, darauf hindeuten lässt, dass man doch etwas spürt, man möchte doch über etwas reden, was man eben nicht beredet hat damals, und das war die unmittelbare Vergangenheit und eigentlich das größte Verbrechen, was immer noch über der Republik, die sich jetzt neu erfunden hatte, schwebte.
Und in das auch alle Familien, Wehrmachtssoldaten, SS-Soldaten, die dann ein ganz normales Leben in einer heilen Welt führten, immer noch verstrickt waren natürlich.
Jeder hatte damit zu tun, und wenn es ein Lehrer war, mit dem man in der Schule konfrontiert war.
Und dann denken Sie das aber auch weiter in dem Gespräch. Dann kommt nämlich der politisierte sozialdemokratische Tatort der 70er und 80er Jahre. Wofür steht der denn dann?
Der erste Tatort kam Ende der 60er Jahre und er kam mit der Studentenbewegung. Er kam eigentlich damit, dass man jetzt aufklären wollte. Man wollte auf der einen Seite ein gewisses Sozialmilieu zeigen. Man wollte zeigen, was Verbrechen alles sein kann. Der erste Tatort bezeichnenderweise hat überhaupt kein Verbrechen als Grundlage, sondern es stellt sich am Ende heraus, dass der Junge, von dem angenommen wurde, dass er einem Verbrechen zu Opfer fiel, tatsächlich einfach eines natürlichen Todes gestorben ist. Es geht eben darum, diese Nuancen und diese Bandbreite des Verbrechens auszumachen und das Verbrechen im Alltag anzusiedeln, nicht mehr als das Besondere, was jetzt reinbricht, was wie ein Unglück ist.
Also dieses Gespenst, dieser Triebtäter als Gespenst, genau, der auftaucht, sondern das wird dann eher so sozialdemokratisch, politisch erklärt. Dann geht es aber noch weiter. Nach dem Tatort kommt dann, so sagen Sie, das Grauen der Unterhaltungsindustrie. Ist dieses Grauen nun das Ende dieser zwangsläufigen Entwicklung?
Nein, es geht immer weiter, würde ich sagen. Interessanterweise sind wir jetzt wieder an einem Punkt, wo wieder mit diesem Grauen gespielt wird. Das Grauen wird wieder hochgepitcht quasi. Es werden nur noch Kindesentführungen erneut gezeigt, aber wieder in einem ganz anderen Level als in den 50er, 60er Jahren. Es gibt auf der einen Seite dann das Abdriften in die Heiterkeit, es ist nur noch Clownerie und keine Spannung mehr. Und auf der anderen Seite wird das Grauen wieder ausgelagert. Ich glaube, wir befinden uns hier wieder in einer Wende, die sich in alle möglichen Richtungen weiterentwickeln wird, auf jeden Fall.
Das sind aber alles nur noch Zitate, also Zitate des ursprünglichen Grauens. Da weiß man natürlich um die Geschichten der Triebtäter, Honka, Bartsch und so weiter. Und das kann man natürlich jetzt nicht so wiederholen. Deswegen spielt man natürlich auch mit dieser Vergangenheit, oder?
Genau. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, die ich immer recht interessant finde, sich bewusst als Zitat einer Sache zu nähern, das auch deutlich zu machen. Und es gibt da auch Versuche filmischer Art, auch im Tatort. Das sind leider die Ausnahmen, aber die finde ich doch sehr interessant, weil sie unserem Denken viel mehr entsprechen. Wir haben diesen ganzen kulturellen Background. Wir können nicht mehr einem Mörder naiv gegenüberstehen, sondern wir haben diese ganzen Prototypen. In den 50ern gab es die noch. Wir versuchen in dem Buch, die ein bisschen herauszuarbeiten, den Entführer, den Prostituiertenmord, den Politiker und so weiter. Das ist mittlerweile alles durchgespielt.
Also diese Schienen, das jetzt einfach zu psychologisieren, funktionieren nicht mehr, das weiß man. Dann gibt es natürlich Versuche, da nur noch Klamauk zu machen. Der Tatort aus Münster macht was.
Genau.
Ist aber auch jetzt am Ende. Und jetzt gibt es wieder andere Versuche. Das ist das Spannende, ob es überhaupt noch, oder ob der Tatort schlecht ist. Am Ende ist, wissen wir natürlich auch nicht.
Der Tatort ist ja eine Art Container, in dem man immer etwas Neues reinfüllen kann. Aber vielleicht gibt es ganz andere Strukturen. Man merkt ja, dass die Serie ist etwas, was unserer Zeit mehr entspricht. Man hat mehr Zeit, man lässt die Figuren sich auch entwickeln. Das sind alles interessante Dinge. Ich glaube also, dass das Noir, wenn man das jetzt mal so bezeichnen will, sich auch weiterentwickelt.